HR Info. Funkkolleg Sicherheit. Subjektive Ängste und objektive Gefahren.
Willkommen zum Funkkolleg Extra. Heute mit einem Gespräch, das Sabine Hart mit der Sozialwissenschaftlerin Silke Borgstedt geführt hat. Es geht um Jugendliche, für die digitale Kommunikation ja etwas ganz Selbstverständliches ist. Aber wie gehen sie mit ihren Daten wirklich um?
Frau Borgstedt, das Sinus-Institut hat Jugendliche befragt darüber, wie sie mit ihren Daten umgehen. Was interessiert Sie bei dieser Jugendstudie?
Uns interessiert in diesem Fall nicht so sehr, was die Jugendlichen genau machen, welche Angebote sie detailliert nutzen, sondern uns interessiert die Einstellung und die Grundhaltung gegenüber solchen Fragen wie zum Beispiel auch Sicherheit und Vertrauen im Internet. Wir haben eben auch deutliche Veränderungen festgestellt. Das ist für die Jugendlichen selbstverständlich, viele Bereiche ihres Alltags online zu erledigen. Sie sind aber auch schon ein wenig ermüdet. Wir haben also erste Sättigungseffekte beobachten können.
Das heißt, wir haben so den Höhepunkt der Nutzung von sozialen Medien und der Preisgabe von privaten Daten im Internet schon überschritten?
Das ist der Eindruck der Jugendlichen selbst, die das in Worte fassen wie zum Beispiel, mehr Internet geht nicht. Und ich suche da tatsächlich auch Möglichkeiten, das Gerät mal auszuschalten. Oder wir sehen in bestimmten Gruppen, zum Beispiel bei Jugendlichen, die eher einen formalen höheren Bildungsgrad haben, dass sie sich von sogenannten Dauerdaddlern abgrenzen möchten, dass dieses Dauergetippe nervt. Aber wir sehen natürlich gleichzeitig auch noch ganz vielfältige Entwicklungen, die da möglich sind. Nur die Jugendlichen selbst nehmen das eben nicht so wahr. Die haben dann den Eindruck, wir sind am Höhepunkt angekommen.
Wie ist es mit dem Vertrauen, mit dem Gefühl von Sicherheit, mit den privaten Daten, wenn Jugendliche sich im Internet, in den sozialen Netzwerken bewegen?
Wir haben festgestellt, dass die Jugendlichen ein neues Verständnis von Privatsphäre entwickelt haben. Es geht ihnen weniger um den Schutz personenbezogener Daten. Das heißt also, so etwas wie Alter und Wohnort sind Daten, von denen die Jugendlichen sagen, da kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, was daran jetzt so besonders interessant sein soll. Was ist so wertvoll an diesen Daten? Wenn die Jugendlichen von Privatsphäre sprechen, geht es vor allen Dingen um Inhalte der Kommunikation, der Online-Kommunikation. Das heißt also, alles, was sie berichten online über persönliche Ängste, Sorgen, die Fotos, die sie online stellen, das sind Dinge, bei denen sie tatsächlich Befürchtungen haben, dass dort nicht immer positiv mit umgegangen wird.
Und Sie haben gesagt, das hat sich ein bisschen verändert in den letzten Jahren. Wahrscheinlich ja auch deswegen, weil es immer wieder auch Berichte gegeben hat, dass wirklich Dinge schiefgelaufen sind. Also zum Beispiel Facebook-Partys, wo dann plötzlich 400 Leute erschienen sind oder eben auch Leute, die Opfer geworden sind, vielleicht von Cybermobbing.
Genau. Und gerade diese sozialen Risiken stehen bei den Jugendlichen deutlich im Vordergrund. Also nicht so sehr der Online-Betrug bei bestimmten Bankgeschäften. Gut, sie sind jetzt auch zum Teil noch nicht geschäftsfähig, aber ihnen geht es insbesondere darum, Reputation zu verlieren, eine gute Reputation zu verlieren. Das heißt also, Öffentlichkeit ist bei den Jugendlichen auch weniger Staat oder die Unternehmen, sondern das ist vor allen Dingen das soziale Umfeld. Ich möchte nicht, dass meine Eltern alles sehen, was ich dort mache, oder ich habe Angst, dass nichts wieder gelöscht werden kann. Und wenn ich in 2 Jahren einen Job suche, dann kann mein Arbeitgeber sehen, wie ich gefeiert habe oder dass ich mal gekifft habe und so weiter. Solche Dinge stehen im Vordergrund und auch das Mobbing ist ein großes Thema.
Wir sprechen hier von Jugendlichen im Alter bis 17 Jahren. Das heißt, das sind, wie Sie auch sagen, ja auch oft Jugendliche, die noch selber gar keine Geschäfte machen, gar keinen Kontakt haben in großem Ausmaße zu staatlichen Stellen oder zu Banken. Wie ist das bei jüngeren Erwachsenen?
Ja, wir haben für das DIFSI-Institut hier auch die Spanne etwas erweitert. Da haben wir nicht nur 14- bis 17-Jährige, sondern bis 24-Jährige befragt. Bei den jungen Heranwachsenden, wie wir sie nennen, ist es in der Tat so, dass bei denen auch natürlich geschäftliche Dinge da eine Rolle spielen. Die sind ja auch schon Online-Shopper. Das wird dort relevanter und die machen sich eben auch immer mehr Gedanken, wie viele soziale Netzwerke sind nötig? Also was bringt mir denn mein Facebook-Account im Berufsleben? Richtet das mehr Schaden an als Nutzen? Das heißt, die wägen schon deutlicher ab. Die haben ein ganz effizientes Informationsmanagement, haben wir festgestellt. Das heißt, die wissen genau, was andere von ihnen wissen sollen, wie sie an Informationen über andere herankommen und auch, wie sie dies steuern möchten.
Kann man sagen, dass sich dadurch durch das persönliche Verhalten, was kritischer wird, ein Schutzraum auftut, der dann vielleicht auch wirklich die Daten besser schützt?
Wir stellen eher fest, dass es ganz pragmatische Kosten-Nutzen-Abwägungen sind. Man kann zwar kritische Stimmen beobachten, natürlich ist denen bewusst, dass letztlich diejenigen, die das Internet machen und gestalten, eine Handvoll Unternehmen sind, irgendwo am anderen Ende der Welt, das weiß man, aber man hat eigentlich keine Alternativen. Also die Relevanz bestimmter Online-Angebote überlagert eigentlich solche Vertrauensdefizite. Niemand vertraut Facebook, aber alle nutzen es trotzdem, weil man ohne kaum handlungsfähig ist und sozial abgehängt bleibt aus Sicht dieser Gruppe.
Wenn man jetzt ältere Menschen anschaut, die nicht aufgewachsen sind mit dem immer verfügbaren Internet, für die das vielleicht wirklich auch, wie die Bundeskanzlerin das mal gesagt hat, Neuland ist, die schütteln dann ja wahrscheinlich trotzdem den Kopf und sagen, ihr glaubt zwar, dass ihr euch sichert, aber ihr tut es nicht wirklich.
Ja, das ist richtig. Bei den etwas Älteren stellen wir fest, dass die letztlich auch ohne diese Dinge, diese Angebote leben können. Das heißt also, sie haben Exit-Optionen. Die Älteren sagen, naja, ich sitze halt beruflich fest im Sattel, ich habe mein etabliertes Netzwerk, ich brauche das nicht und ich habe Sicherheitsbedenken und deshalb lasse ich das sein. Und die Jugendlichen und jungen Heranwachsenden haben das Gefühl, sie können es sich einfach sozial nicht erlauben, dort auszusteigen. Das heißt, bei den Älteren haben wir eine engere Verbindung zwischen Einstellung und Verhalten. Das heißt also, ich verzichte dann auf bestimmte Dinge, die mir nicht so ganz behagen. Und bei den Jugendlichen sind es eben diese Kosten-Nutzen-Abwägungen und das Gefühl, da gar nicht raus zu können.
Das betrifft die sozialen Netzwerke, das betrifft ja dann auch wirklich die private Nutzung von Internet und die private Preisgabe von Daten. Aber ist es für ältere Erwachsene wirklich möglich, sich da rauszuhalten, wenn man zum Beispiel an Online-Banking denkt oder wenn man auch daran denkt, dass Leute freiwillig Fitnessarmbänder tragen und da ja auch Daten im Zweifel preisgeben, wo sie sich vielleicht gar nicht so ganz darüber im Klaren sind, was mit denen passieren könnte?
Ja, das ist richtig. Wir sehen also, dass dieses ganze Feld von auch Personal Data Economy, das heißt also, dass ich einen bestimmten Service ja auch nur nutzen kann, wenn ich die Daten freigebe, sehe ja auch bestimmte Messenger-Dienste, die das ja auch zur Grundlage haben, dass das den Menschen nicht wirklich bewusst ist. Es ist ihnen theoretisch irgendwie klar, dass da jemand diese Informationen zu Geld macht, aber im eigenen Verhalten drückt sich das nicht aus. Und man muss auch sagen, bei den Älteren, wenn man jetzt auch gerade an die zum Beispiel auch über 60-Jährigen denkt, das ist also nicht so, dass die primär über bestimmte Gesundheitsthemen oder Alltagserleichterungen dazu kommen, sondern dass sie eben auch Interesse haben natürlich an Kommunikation und Austausch. Gerade wenn die jüngeren Mitglieder der Familie natürlich die ganze Zeit online sind, sie möchten ja auch daran teilhaben. Das heißt, sie sind ja nicht ganz ausgeschlossen von diesem sozialen Teilhabewunsch, der eben durch das Internet stärker möglich ist.
Nun kann man als Einzelner entscheiden, was man preisgibt und was man nicht preisgibt. Sie haben schon gezeigt, wo auch die Grenzen sind, denn wenn man sich völlig raushält, dann ist man vielleicht auch wirklich draußen. Aber es gibt natürlich auch die Vorstellung, dass staatliche Stellen einen schützen davor, dass Daten missbraucht werden. Wie sind da die Einstellungen?
Es ist so, dass die Mehrheit der Bevölkerung, wenn wir jetzt nochmal wieder auf die Gesamtbevölkerung eingehen, auch dazu haben wir ja auch für das DIFSI-Institut Grundlagenstudien durchgeführt. Es ist über die Hälfte der Bevölkerung überzeugt, dass es diese absolute Sicherheit im Internet nicht geben kann. Der Staat wird aber hier als ganz wichtiger Akteur gesehen, für Sicherheit zu sorgen. Gleichzeitig hat man aber den Eindruck, dass der Staat die Bürger nicht effektiv schützen kann. Das liegt aber weniger an Kompetenz als vielmehr an strukturellem Unvermögen. Das heißt also, man sagt, das ist eigentlich gar nicht möglich, so ein globales Phänomen entsprechend regulieren zu können. Oder die Politik ist zu langsam. Oder die Jugendlichen sagen zum Beispiel, wie soll der Staat mich schützen, wenn er nicht mal das Handy der Kanzlerin beschützen kann? Also die machen das an Alltagserfahrungen, Beobachtungen plausibel, dass das eigentlich nicht möglich ist aus ihrer Perspektive.
Nun heißt es ja, Deutschland sei besonders kritisch beim Datenschutz. Wir gelten als die Datenschutz-Weltmeister. Und wenn man sich die Debatten anschaut, zum Beispiel über die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland, dann werden die ja hier auch erbitterter geführt als in anderen Ländern. Also die Menschen sind, so hat man zumindest das Gefühl, kritischer, was die Datensammelwut des Staates betrifft. Deckt sich das auch mit Ihren Erkenntnissen?
Wir haben keine Vergleichsdaten zu anderen europäischen Ländern, was jetzt genau diese Erhebungsform angeht. Wir sehen aber, dass es eben in den unterschiedlichen digitalen Lebenswelten, wir schauen da ja wirklich, wie sind so die verschiedenen Einstellungsmuster, wirklich die komplette Bandbreite gibt von Vorsicht und Skepsis bis hin zu Leichtsinn, Gleichgültigkeit. Also das heißt, wir haben die komplette Palette in jedem Fall auch in Deutschland. Und das heißt also auch, dass da entsprechend Handlungsbedarf in jedem Fall ist. Also das ist nicht so, dass wir quasi hier auf hohem Niveau schon sehr kritisch unterwegs sind, sondern wir sehen wirklich auch große Bevölkerungsgruppen, die hier das Gefühl haben, sie wissen nicht genau, was da eigentlich passiert.
Kann es sein, dass dann die Debatte um Datenschutz vielleicht geführt wird von einer bestimmten Gruppe nur, also von Politikern, vielleicht auch von Journalisten, von Medienleuten?
Na, es sind bestimmt unterschiedliche Meinungsgruppen, die eben auch ganz verschiedene Punkte vertreten. Es gibt ja auch Personen, die setzen zum Beispiel vollkommen auf technische Lösungen. Das sehen wir auch bei den Jüngeren. Oder manche sagen eben, das muss einfach quasi polizeilich gesteuert sein. Wenn ich da einen Betrug erlebt habe, dann muss jemand mir das wieder reparieren und herstellen. Und ein großer Teil weiß in der Tat überhaupt nicht, worum es eigentlich geht und wo man Informationen über den Schutz der eigenen Daten erhalten kann. Das ist so ein bisschen Trial and Error. Wir haben ja auch mal gefragt, was macht man denn eigentlich konkret? Und das ist eben so eine Mischung aus ein Versuch der Datenkontrolle, also sich zu überlegen, was mache ich nicht. Dann eine Ausstattung natürlich mit entsprechender Software, von der man dann einfach hofft und glaubt, dass das irgendwie funktioniert. Oder bei den Jugendlichen ist das verbreitet, das haben wir da unter manipulativer Kontrolle zusammengeführt, dass sie eben sagen, ich nutze zum Teil keine echten Informationen. Ich möchte teilhaben an bestimmten Angeboten, aber ich gebe nicht meinen wirklichen Namen preis.
Das heißt, die eigenen Daten werden manipuliert, um sich zu schützen?
Zum Beispiel, ja. Das wäre eine Form von Kontrolle, die eben Teilhabe sichert und trotzdem keine echte Datenpreisgabe mit sich bringt. Was aber natürlich auch wieder kritisch zu sehen ist, ja, wenn es eben darum geht, dass man hier ja auch eine Plattform für Meinungen schafft. Und wenn dann eben gerade wieder nicht mit echten Daten operiert wird, dann birgt das ja auch wieder neue Risiken.
Gibt es Daten, die besonders kritisch gesehen werden? Also zum Beispiel beim Stichwort Gesundheitsdaten. Es gibt ja Diskussionen, auch in Deutschland wurden sie wieder sehr erbittert geführt über die Einführung der Gesundheitskarte. Also auf einer Karte ist auf einem Chip die gesamte Krankheitsgeschichte sozusagen dokumentiert und jeder Arzt kann praktischerweise darauf dann zurückgreifen. Das hat aber natürlich auch den Nachteil, dass möglicherweise Missbrauch damit getrieben wird. Ist das ein Bereich, den die Menschen besonders sensibel sehen?
Wir haben dieses Gesundheitsthema nicht so stark im Fokus gehabt bei dieser Untersuchung und es kam also nicht als eigenes Thema von den Menschen selbst. Es hat sich hier tatsächlich insbesondere bei den Jugendlichen vor allen Dingen um das Thema soziale Netzwerke gedreht. Wir haben natürlich schon einmal abgefragt, in welchen Bereichen man sich vielleicht auch bestimmte Vorteile verspricht. Da zählt nicht unbedingt als erstes das Gesundheitsthema dazu, aber manche Personengruppen versprechen sich zum Beispiel Vorteile über die digitale Vernetzung des Straßenverkehrs zum Beispiel, also dass dort Möglichkeiten sind, auch etwas zu verbessern. In diesem Gesundheitsbereich muss man sicherlich auch noch ein bisschen abwarten. Das betrifft auch andere Technologien wie Smart Home zum Beispiel. Das sind einfach Bereiche, die doch im großen Teil der Bevölkerung auch noch nicht so sehr ins Bewusstsein gerückt sind.
Ist es so, dass oft das, was einem bequem erscheint, was einem vielleicht das Leben erleichtert, wo man auch die Erfahrung macht, das tut mir gut, damit komme ich gut klar, davon habe ich was, dass man dann den Datenschutz hintanstellt?
Also bei den Jugendlichen haben wir schon festgestellt, dass die Vergleichsperspektive die eigene Peergroup ist. Und da schaut man eben, wem ist schon mal was passiert. Und da hat man meist den Eindruck, eigentlich kommt man so ganz gut durch, wenn man sich nicht ganz dumm anstellt und tatsächlich zu private Dinge entsprechend postet. Dort sind allerdings schon natürlich auch Erfahrungsberichte zu illegalen Downloads. Da hat man schon mal mitbekommen, dass da jemand bezahlen muss und angezeigt wurde und so weiter. Das sind schon Erfahrungsberichte, die man dann sammelt und die in das eigene Verhalten natürlich Einfluss finden.
Aber das ist ja ein interessanter Punkt. Wenn das Handy der Kanzlerin abgehört wird, dann geht das natürlich durch die Medien und dann hat man auch eine Vorstellung davon, dass man das vielleicht nicht gut finden kann, nicht gut finden will. Aber bei Millionen von Nutzern und Abermillionen, Milliarden von Daten, die herumschwirren, ist die Fantasie des Einzelnen, dass er Opfer eines Missbrauchs werden könnte, dann ja wahrscheinlich auch begrenzt, weil man sagt sich, wer soll mit diesen ganzen Daten überhaupt etwas anfangen?
Ja, ich denke, das ist das Zentrum eigentlich dieser Denkweise, dass man nicht nachvollziehen kann, warum die Daten für andere relevant sind. Insbesondere diese nüchternen soziodemografischen Angaben. Wir haben natürlich auch Beispiele gebracht, was das denn dann sein könnte. Zum Beispiel natürlich auch die kommerzielle Verwertung, was jetzt dann bestimmte Werbeangebote angeht. Und da haben wir bei den Jugendlichen festgestellt, dass die da doch eine erstaunliche pragmatische Gelassenheit haben. Ja, wenn es eben dann ein Angebot ist, was vielleicht sogar ganz sinnvoll ist, dann freue ich mich. Das kann ja mein Leben auch einfacher machen. Und wenn ich das nicht brauche, dann kann ich das einfach ausblenden und wegklicken. Da sind die ja auch sehr virtuos, entsprechender Werbung aus dem Weg zu gehen. Aber das sind so die ersten Dinge, an die man da denkt. Und da haben wir eben festgestellt, dass da erstaunlich wenig Befürchtungen sind, dass das irgendwie schlimm sein könnte.
Und das ist bei älteren Menschen wahrscheinlich etwas anders, oder?
Ja, das ist etwas anders, wobei die Unterschiede sind hier auch größer zwischen den Lebenswelten. Also wer hat generell eine kritische Sicht darauf, dass die eigenen Daten kommerziell verwertet werden und wer hat das nicht? Also auch bei den Jugendlichen haben wir Gruppen, die wir als Skeptiker zusammenfassen, die eben schon sagen, da muss man in Zukunft etwas tun. Und das sieht man ja auch bei bestimmten tagesaktuellen Themen. Da gibt es natürlich auch Gruppen, die sagen, das möchte ich einfach nicht, dass meine Daten für Werbezwecke entsprechend missbraucht werden. Also da ist nicht so sehr der Unterschied zwischen den verschiedenen Altersgruppen.
Oft hört man ja auch das Argument, aus meiner Erfahrung eher von jüngeren Menschen, ich habe ja nichts zu verbergen, ist mir doch egal, wer das über mich weiß.
Das ist richtig. Das haben wir auch sehr häufig gehört. Und da wurde dann auch immer nachgefragt, ja, was soll denn jemand überhaupt damit machen? Und selbst wenn es irgendwie verknüpft wird, dann fällt es ja nicht auf mich entsprechend zurück. Aber eben diese weiter angelegten Konsequenzen spielen da nicht wirklich eine Rolle. Also das Big Data-Thema wurde jetzt nicht proaktiv angesprochen. Man muss dazu aber auch sagen, dass wir diese Jugendstudie zu Sicherheit und Vertrauen im Internet 2014 geführt haben. Und wir sehen natürlich schon auch immer sehr schnelle Veränderungsprozesse. Also auch das Thema mit der digitalen Sättigung, was wir in diesem Jahr festgestellt haben, das haben wir zum Beispiel vor 2 Jahren auch noch nicht so sehr beobachten können. Also wir gehen auch davon aus, dass die Dynamik doch relativ hoch ist in diesem Bereich, was auch die Einstellungsmuster angeht.
Das bedeutet, die Dynamik, sagen Sie, ist relativ hoch. Es könnte sein, dass die kritischen Stimmen lauter werden, dass mehr Leute Stirnrunzeln bekommen, wenn sie darüber nachdenken, wer alles Zugriff haben könnte auf ihre Daten.
Auf jeden Fall ist diese bedingungslose Online-Euphorie aus unserer Sicht vorbei. Das heißt, wir haben auch immer mehr Menschen, die schon intensive Onliner sind und trotzdem keine Internet-Fans, wenn man so will. Ja, sie sind sozusagen Nutzer, die genau prüfen, was dort passiert. Und natürlich werden auch kritische Stimmen lauter. Man hat ja auch eine immer größere Sammlung von Datenskandalen aus Medienberichten, die man dann entsprechend anführt. Inwieweit sich das aber wirklich in Verhaltensweisen niederschlägt, können wir zurzeit auch noch nicht absehen.
Kommen wir noch mal kurz auf die Rolle des Staates zurück. Sie haben gesagt, es gibt schon die Vorstellung, der Staat solle einen schützen vor Datenmissbrauch. Es gibt auch die Vorstellung, wenn etwas schief geht, dann möchte ich, dass mir jemand hilft, die Polizei, der Staat. Wird der Staat denn selber als Datensammler tatsächlich so kritisch gesehen, wie man das zum Beispiel in der Diskussion um die Vorratsdatenspeicherung manchmal glauben kann?
Na, hier wird vor allen Dingen auch danach geschaut, was das entsprechend bringt. Man hört sich dann solche Argumente natürlich auch an, so im Sinne von, das brauchen wir, um Verbrechen effektiv bekämpfen zu können. Holt dann aber natürlich auch wieder Medienberichte hervor, wo gesagt wird, hier ist ja doch ein Terroranschlag passiert oder hier sind ja doch kriminelle Übergriffe entstanden und da hat uns das alles überhaupt nichts gebracht. Das heißt, es wird direkt abgeglichen mit dem Erfolg, der ja eigentlich dann zeigen soll, dass der Zweck auch diese Mittel entsprechend heiligt. Ja? Das heißt also, wenn man diesen Abgleich nicht schafft, dann wird das Vertrauen natürlich nicht höher.
Im Umkehrschluss würde das bedeuten, wenn es gelänge, darzulegen, es ist wirklich wichtig und es ist wirklich sinnvoll für die Verbrechensbekämpfung, dass wir diese Daten länger aufheben, dann würden Sie denken, gibt es auch eine höhere Akzeptanz?
Ja, da kann man jetzt natürlich nicht hell sehen, was da wirklich passiert, aber es ist ja schon erstaunlich, dass eben das Vertrauen gerade in diesen Themenbereichen doch stärker auf dem eigenen Netzwerk und der eigenen Medienrezeption tatsächlich liegt. Das beobachten wir sehr stark. Also man vertraut da eher dem, was, also bei den Jugendlichen zum Beispiel, was die Eltern sagen oder Freunde, was man so wahrnimmt, als das, was offizielle Stellen dann entsprechend verlautbaren.
Ist aber auch interessant, dass man im Prinzip sich auf sich selbst zurückgeworfen fühlt in diesem ganzen, in dieser ganzen neuen Welt des Big Data.
Ja, in jedem Fall. Man muss Vertrauensinstanzen suchen und bilden und die findet man dann eben oft wieder in gleichdenkenden Communities. Also das wird sicherlich auch ein interessantes Feld sein in der Zukunft, wie das tatsächlich Meinungsbildungsprozesse auch verändert. Ja, dass eben bestimmte Personengruppen aufzufinden sind, die vielleicht die eigene Meinung teilen und dass man sich dann eben diesen Meinungen entsprechend auch anschließt. Also das ist eben ein interessantes Feld, was wir auch weiter verfolgen möchten. Wie entsteht eben dieses Vertrauen und welche Akteure sind es denn eigentlich?
Wenn wir mal versuchen, ein Fazit zu ziehen nach dieser Diskussion, wenn es darum geht, Vertrauen im Internet, Nutzung der eigenen Daten, Umgang mit den eigenen Daten, ist es denn aus Ihrer Sicht so, dass man sagen kann, wenn es bequem ist, wenn es mir etwas bringt, dann drücke ich da ein Auge zu, was die Datensicherheit betrifft? Wenn es mich aber nicht überzeugt, dann bin ich auch kritisch und gebe die Daten nicht so gerne frei?
Das kann man zum Teil so sehen, aber da ist eben auch die Frage, wie man das natürlich bewertet, weil natürlich diese Haltungen oder Einstellungen auch häufig darauf beruhen, dass eben einfach nicht genügend Informationen vorhanden sind. Also wir stellen schon fest, dass hier noch ein erheblicher Aufklärungsbedarf auch entsteht, der eben auch sehr früh ansetzen muss. Also was kann eben da vielleicht auch in Bildungseinrichtungen schon passieren? Und denn eben die Eltern sind ja wichtige Ansprechpartner auch für junge Menschen und die stellen fest, na, die wissen es jetzt auch nicht so genau. Oder die Schüler erzählen uns, in der Schule haben wir was zum Thema Sicherheit im Internet gemacht. Und ja, die wussten aber jetzt auch nicht, welche Seiten ich verwenden soll und was ich jetzt machen darf und was ich vielleicht lieber doch nicht machen sollte.
Das heißt aber, da sind viele Fragezeichen im Raum.
Da sind noch viele Fragezeichen im Raum und eben auch sehr unterschiedliche Gruppen von Menschen, die eben unterschiedliche Bedarfe haben. Es gibt ja auch die, die meinen, sie kennen sich sehr gut aus wissen vielleicht manche Dinge nicht oder diejenigen, die sagen, eigentlich kann mir nichts passieren, bis dann doch mal etwas passiert. Da muss man tatsächlich ein bisschen genauer hinschauen, wer auch welche Arten von Informationen und Angeboten braucht. Und natürlich ist die Tendenz so, deswegen nochmal zum Abschluss das Thema Bequemlichkeit. Natürlich möchte jeder die einfachste Lösung haben. Das ist ja nicht so richtig überraschend. Das heißt, es ist eigentlich so der Traum, dass die technischen Lösungen an sich sicher sind. Also das ist sicherlich auch etwas, was man sich vorstellen kann, dass hier auch der Staat eine Rolle spielt, also alles, was sich um das sogenannte Privacy by Design dreht. Ja, das heißt, dass erstmal alles, was schützenswert ist, auch verdeckt bleibt und dann kann ich selber entscheiden, was ich entsprechend freischalte. Aber wenn ich ein Angebot nutze, dann ist es erstmal in jedem Fall der Sicherheit meiner Daten dienlich und erst dann kann ich selber entscheiden, was ich wie öffne.
HR Info. Funkkolleg Sicherheit.
Silke Borgstedt war das im Funkkolleg-Extra-Gespräch mit Sabine Hart. Die Direktorin der Sozialforschung des Sinus-Institutes in Berlin ist Herausgeberin der genannten Studie »Wie ticken Jugendliche?« Zu dieser Sinus-Studie gelangen Sie über die Funkkolleg-Webseite funkkollegsicherheit.de. Dort finden Sie außerdem weitere spannende Zusatzmaterialien zum hr-info-Funkkolleg. Und dort gibt's diese Sendung zum Nachhören, wie auch die vorangegangenen Funkkolleg-Folgen, zum Beispiel Folge 4 mit Silke Borgstedt und anderen, wie wir mit unseren Daten umgehen.